Während der Lautstärkepegel langsam abnimmt, dürft ihr schon mal blättern, dazu Matthäus 10. Alle schon da, alle schon vorbereitet, sehr gut. Dann würde ich vorschlagen, dass wir ohne große Umschweife den Text lesen. Dann wollen wir auch für uns beten, weil ich glaube, wenn die Kinder nötig haben, dass sie mal für sie betet, dann für uns erst reicht auch, oder? Dann nehmen wir uns da nicht aus. Dann würde ich sagen, dann beten wir auch nochmal für uns und dann, ja, dann schauen wir. Steht doch gerne auf Matthäus 10, Vers 16. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. So seid nun klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch an die Gerichte überliefern und in ihren Synagogen euch geißeln. Und auch vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen, ihnen und den Nationen zum Zeugnis. Wenn sie euch aber überliefern, seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. Es wird aber der Bruder den Bruder zum Tode überliefern und der Vater das Kind. Und die Kinder werden sich erheben gegen die Eltern und sie zu Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Lieber Vater, das sind keine leichten Worte, die wir hier haben. Das ist nicht etwas, ja, was man so zum Seelestreicheln benutzen würde. Aber wir sind nicht dazu gekommen, dass wir nur Schönes hören wollen, dass wir nur Gutes hören wollen, was uns, was uns ein wohliges, angenehmes, warmes Gefühl gibt, sondern wir wollen das hören, was von dir kommt, weil wir wissen, es ist alles gut, egal ob es uns im ersten Moment schmeckt oder ob es nicht schmeckt, ob es hart scheint oder ob es herrlich und wunderbar und erquickend scheint. Herr, wir wissen, alles, was von dir kommt, ist vollkommen und ist gut. Jedes Geschenk, das von dir kommt, ist wunderbar und gut. Und so wollen wir dieses Wort auch annehmen. Wir wollen es aber auch verstehen, Herr, weil es erst dann für uns gut werden kann, wenn wir es begreifen, wenn wir es verstehen. Wenn es verschlüsselt bleibt, dann sind unsere Herzen unverändert, leer, unbewegt. Schenke, Herr, dass dieser Text klarer werden darf, dass er auch das bewirkt, wozu du ihn gegeben hast, dass er das ausrichtet in unserem Leben. Wir bitten das durch unseren Herrn Jesus Christus und danken dir für deine Zusage, für deinen Willen, es auch zu erhören. Amen. Amen. Die Jünger bringen eine wunderbare und eine herrliche Botschaft in dieses Land. Zum Volk Israel. Die beste Botschaft, die es je verkündigt worden ist auf dieser Erde, dürfen sie überbringen. Und das, was uns am meisten vielleicht erstaunen mag, ist, dass diese Botschaft extrem unterschiedlich aufgenommen wird. Die einen würden die Jünger mit offenen Türen empfangen, würden sie zu Hause bei sich aufnehmen, würden sie verpflegen, würden ihnen Übernachtung gewähren, würden innige Gemeinschaft mit ihnen pflegen. Also eine bessere Aufnahme kann man sich fast nicht vorstellen, oder? Lad ihr jeden und alles leicht zu euch nach Hause ein, trefft ihr euch kurz irgendwo mit irgendjemand im Supermarkt und nehmt ihn gleich mit nach Hause zum Übernachten, oder? Da muss schon irgendwo eine Bereitschaft da sein und irgendeine Verbindung da sein, eine Beziehung da sein. Sonst macht man das normalerweise nicht. So eine sehr herzliche Aufnahme von den Botschaftern des Herrn und von ihrer Botschaft. Aber dann gibt es eben auch das andere. Nämlich, dass sie das ablehnen. Damit haben wir uns schon letztes Mal befasst. Wir haben gesehen, vorletztes Mal haben wir noch gesehen, dass es welche gibt, die einfach diese Worte nicht aufnehmen werden und die Jünger abweisen werden, die gesagt haben, bei mir kannst du nicht übernachten, bei mir kriegst du auch nichts zu essen, bei mir bist du nicht willkommen. So, geschlossene Tür. Das ist, mag vielleicht ernüchternd sein für den einen oder anderen, aber es ist noch nicht die Spitze. Die nächste Stufe davon ist, das, was Jesus in dem Text vom letzten Mal, von Vers 16 bis Vers 20, was ich heute mitgelesen habe, was er dort beschreibt. Nämlich, es reicht nicht zu sagen, nein, danke, so wie auf dem Briefkasten, ne? Nein. Werbung, nein, danke. Zu für die Werbung. Ja, das ist nicht alles, sondern es wird zum Gegenangriff übergegangen und er sagt, ihr werdet sein wie Schafe unter Wölfen. In großer Gefahr. In großer Gefahr. Und dann beschreibt er hier diese Gefahr und er sagt, sie werden euch an Gerichte überliefern, in ihren Synagogen euch geißeln. Das ist hart. Das ist hart, oder? An der Stelle eigentlich, an der Gott angebetet, Gott verkündigt, Gott erhoben werden sollte, werden seine Botschafter geschlagen werden, ausgepeitscht werden, Schmach leiden. Jesus hat sie darauf vorbereitet und er hat gesagt, es wird bis in die höchsten Instanzen manchmal gehen, Statthalter, Könige. Er hat uns auch einen herrlichen Trost aber gegeben, oder? Was würdet ihr davon halten, wenn ihr euch morgen vor dem Landtag, jetzt mal nur ganz blöd gesagt, das ist natürlich unser System ganz anders, aber so ein Publikum, wie vor dem Landtag müsstet ihr euch verantworten. Ja, so Fernsehen mit dabei und so. Wäre euch wohl dabei zumute? Wahrscheinlich schon ein bisschen mulmig, oder? Jesus sagt, seid nicht besorgt. Seid nicht besorgt, es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Herrliche Zusage. Ein wunderbarer Trost. Nach dem wunderbaren Trost, den wir hier zugesprochen bekommen haben in Vers 20, geht es wieder tief ins Tal. Müssen wir wieder weit absteigen. In Vers 21, jetzt geht es darum, ich lese es nochmal kurz und dann sage ich es. Hier heißt es, es wird aber der Bruder den Bruder zum Tode überliefern und der Vater das Kind. Die Kinder werden sich erheben gegen die Eltern und sie zu Tode bringen. So, ihr Lieben, das ist eine Sache, wenn wir vor der Welt Rechenschaft ablegen müssen für unser Glauben. Wenn wir gerade stehen müssen, wenn wir uns verantworten müssen, selbst wenn wir ungerecht leiden von der Welt, wenn wir ungerechterweise bestraft werden, das ist eine Sache. Aber das da ist ein größerer Schmerz, oder? Welche Beziehungen werden hier beschrieben? Bruder, dann Vater, Kind, Kinder, Eltern. Was sind es für Beziehungen allesamt? Es sind die engsten Beziehungen, die wir von Natur aus eigentlich haben, oder? Ja, natürlich weiß ich, dass es manchmal Beziehungen gibt, die schon sowieso irgendwie krumm gewachsen sind, wie auch immer. Aber wir können es natürlich nicht generell absolut sagen, aber im Normalfall, das sind sehr, sehr enge, vertraute Beziehungen, die Jesus hier anspricht. Und das ist etwas anderes, ihr Lieben, ob du von irgendjemand Wildfremden, der kommt und verhaftet dich und behandelt dich vielleicht ungerecht und was auch immer, verfolgt dich, was auch immer sein mag, das mag eins sein. Aber wenn es dein Eigenfleisch und Blut ist, das ist heftig. Das ist heftig. Und wisst ihr, jetzt kommt hier etwas mit hinein, was mehr Schmerz, denke ich, als eine Geißelung in der Synagoge. Das eine, das tut weh auf dem Rücken, aber das andere, das schneidet tief in die Seele hinein. Tief in die Seele. Hier ist die Rede von Beziehungen, die eigentlich nicht inniger sein könnten. Ein Bruder wächst mit einem Bruder auf. Ja? Sie werden gemeinsam groß, sie erleben vielleicht viele, viele Dinge miteinander. Und auf einmal geht er her, der eine Bruder, und überliefert den anderen zum Tod. Zum Tod. Wisst ihr, es geht hier nicht darum, dem Bruder mal eins reinzudrücken, mal eins reinzubürgen. Ich weiß, wie das ist, mit Brüdern aufzuwachsen. Da ist oftmals auch ein Konkurrenzdenken da. Da ist oftmals da, wer gewinnt die Überhand, wer ist besser, wer ist stärker, wer ist schneller, was auch immer. Das ist allzu präsent. Und erst jetzt liest man es wieder in der Presse, wieder zwei Königsprinzen, da sich da Konkurrenzen sind und alles Mögliche. Das ist ein Stück weit, sag mal, ja, okay, das kann man vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Aber es ist noch krasser, oder? Wenn wir weiterlesen, der Vater, das Kind. Stellt euch vor, ein Vater sorgt dafür, dass sein eigenes Kind gefangen genommen, ins Gefängnis geworfen, zum Tode verurteilt, hingerichtet wird. Heftig. Das ist heftig. Oder dass Kinder sich gegen ihre Eltern erheben, das ist Aufstand, das ist Rebellion. Und hier heißt es dann sogar, nicht nur zum Tode überliefern, heißt es hier sogar, sondern sie zu Tode bringen. Man könnte eigentlich sagen, töten. Sie würden es selber tun sogar. Sie würden es sogar selbst tun. Hart, oder? Könnt ihr euch das vorstellen, dass das schmerzt? Könnt ihr euch vorstellen, dass das eigentlich sogar noch schwieriger zu ertragen ist, als wenn du mal körperlich etwas erdulden musst? Das ist heftiger, weil das verheilt auch nicht schnell, oder? Sagst du am nächsten Tag, heute tut schon weniger weh. Am übernächsten ist dann schon vorbei. Nein. Nein. Und die Motivation dafür ist Hass, ihr Lieben. Es ist Hass. Ein Hass, der in die extremste Form übergeht, dass sie sagt, ich will, dass du nicht mehr lebst. Dass du weg bist. Komplett weg bist. Nicht nur von mir weg bist, sondern für immer weg bist. Das ist hart. Jesus wird hier in diesem Abschnitt noch öfter oder wird dieses Thema noch einmal aufgreifen. Ich will es euch als Vorausschau schon mal sagen. Vers 35, da werden wir natürlich später drauf eingehen, aber es hängt natürlich miteinander zusammen. Nee, Vers 34. Er macht den Jüngern ganz deutlich klar, er sagt, meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Das ist ein großes Missverständnis, oder? Dass viele Menschen der Meinung sind, das größte Ziel von Jesus sei gewesen, alle Menschen in Frieden untereinander zu bringen. Nein. Jesus sagt, glaubt es ja nicht. Dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Jesus sagt es nicht nur einmal. Er sagt es ihnen zweimal. Und er sagt es ihnen nicht nur zweimal, sondern er sagt es ihnen sogar noch öfter. Schaut mal, wenn wir ein bisschen weiter hineingehen, in Matthäus 24, die Stelle hat Thomas vorher aufgeschlagen, vorgelesen. Matthäus 24 wird es Jesus noch einmal sagen. Hier bereitet Jesus sie, und da müssen wir jetzt ein bisschen, ab Vers 16 spricht Jesus jetzt nicht in erster, also wenn wir in unserem Text nochmal, Entschuldigung für diese Verwirrung, wenn wir Matthäus 10, haben wir ja gesehen, ich hole nochmal ein bisschen aus, wir haben ja gesehen, dass Jesus die Jünger auf eine spezielle Missionsreise wirklich schickt. Okay, die war, nach einer gewissen Zeit war die vorbei. Weiß ich nicht, hat die 2 Wochen gedauert, hat die 2 Monate gedauert, hat die ein halbes Jahr gedauert, wissen wir nicht genau. Aber es war eine sehr überschaubare Zeit. Und dann sind die Jünger zurückgekommen, da lesen wir in den Evangelien davon und haben Jesus berichtet und so weiter. Das war ein sehr überschaubarer Abschnitt. Aber wenn Jesus hier diese ganzen Dinge hier sagt, bis Vers 15 sehen wir, es ist ziemlich klar bezogen auf diese Situation. Aber jetzt ab Vers 16, also das, was wir letztes Mal gelesen haben, was wir jetzt hier lesen, das sagt Jesus ihnen zusätzlich vorbereitend für die spätere Zeit. Versteht ihr, als sie hier jetzt unterwegs waren, wir lesen nichts davon, dass sie vor Synagogen geführt worden sind, dass sie schon dort verfolgt worden sind, dass sie schon dort all das erleiden mussten. Jesus macht ein bisschen Vorschau, was kommen wird. Er sagt, es wird Widerstand da sein und in einer späteren Zeit, nachdem er dann in den Himmel aufgefahren ist und der Heilige Geist ausgegossen worden ist, wird es so weit gehen, bis vor Synagogen, vor den Hohen Rat, vor Nationen, vor Könige und all diese Dinge. Ja. Deswegen ist es wichtig zu beachten, wir haben hier schon eine Vorschau auf eine spätere Zeit auch. Es handelt sich nicht nur jetzt ganz strikt um das, was hier stattfindet. Und deswegen haben wir etwas sehr Ähnliches in der Endzeitrede von Jesus, Matthäus 24. Mancher mag sich nämlich wundern, was hier als Parallelstellen oftmals in Matthäus 10 angegeben wird. Das steht bei den anderen Evangelien in den Endzeitreden von Jesus. Markus 13, Lukas 21. Aber der Punkt ist, bei Matthäus haben wir es auch in der Endzeitrede. Nur Jesus hat es auch schon vorher gelehrt. Matthäus 24, schaut mal. Hier heißt es ab Vers 9. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Seht ihr, wie stark parallel dieser Abschnitt ist? Ja? Dazwischen finden wir Vers 11 und 12, finden wir dort ein bisschen noch einen anderen Schwerpunkt. Aber Vers 9, 10 und Vers 13, die entsprechen dem, was wir hier haben. Das heißt, Jesus hat seine Jünger nicht einmal gelehrt. Wer verpasst hat, wer krank war während dem Unterricht, der hat es spätestens hier noch mitbekommen. Jesus hat es ihnen deutlich gemacht. Er hat sie darauf vorbereitet. Und Jesus hat nicht, es ist immer ein bisschen schwierig, ich selber über so einen Text zu predigen. Wisst ihr, da müssen andere Brüder und Schwestern hier vorne stehen, die sagen, ja, ich weiß ganz genau, wovon du redest. Ja. Ich habe das so nicht erleben müssen. Da gibt's andere, die das hautnah erfahren haben. Aber der Punkt ist ja der, ich sag das euch nicht, sondern das sagt Jesus. Und Jesus wusste ganz genau, was das bedeutet, oder? Wie war das bei Jesus? Fanden ihn all seine Brüder und Eltern, fanden ihn immer toll? Wer es ein bisschen nachlesen will, Johannes 7 heißt es, dass seine Jünger auch nicht an ihn glaubten und ihn auch am liebsten loswerden wollten. Markus 3 ist davon die Rede, dass seine Angehörigen dachten, er sei von Sinnen und wollten ihn rausholen. Wollten ihn rausholen aus seinem Dienst. Jesus wusste, was das bedeutet, und er bereitete seine Jünger darauf vor. Und ich denke, was für uns wichtig ist, dass wir, genau wie die Jünger, nicht blauäugig sind, sondern dass wir uns darauf vorbereiten, dass Widerstand da sein wird. Wisst ihr, richtig blöd ist es, wenn man unvorbereitet in eine schwierige Situation hineinkommt, oder? Wenn ihr die Aufgabe bekommt, oder ja, sagen wir mal, ihr bekommt eine Herausforderung gestellt, du fährst jetzt mit dem Auto an die Strecke und unterwegs bekommst du eine Panne und dann musst du diese Situation lösen. Ja, das ist ein bisschen so vorbereitet. Ja, und dann wird geschaut, wie reagierst du und so weiter. Das ist eine Sache, ihr Lieben. Aber wenn du unterwegs bist und in Urlaub fahren willst und damit gedanklich schon in Italien bist und dann auf einmal der Reifen platzt, das ist eine andere Situation. Das ist schwerer, damit umzugehen. Wenn du weißt, okay, wir haben jetzt hier eine Situation, ich bereite mich darauf vor, ich stelle mich darauf ein, das passiert jetzt, dann kannst du ganz anders damit umgehen. Aber wenn das kommt, wie halt ungeplant, überhaupt nicht auf dem Schirm, das ist schwierig. Gott sei Dank, er bereitet uns vor, er sagt uns, was passieren wird. Jetzt liegt es an uns, hören wir zu oder nicht. Wenn wir naiv sind und sagen, es wird wunderbar, von Sieg zu Sieg, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, so wird es gehen, bis wir im Himmel sind. Kein Problem. Straße ist gerade. Der wird tatsächlich schwer zu kämpfen haben. Aber wenn wir uns vorbereiten und wenn wir das uns sagen lassen, dann sind wir ganz anders gewappnet, ihr Lieben. Dann kann es uns nicht mehr überraschen. Und das tut Jesus hier. Und er bereitet sie vor, indem er sagt, Vers 22 hier, er dehnt es noch ein bisschen aus. Er sagt, und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Jetzt ist immer wieder schwierig, solche alle Stellen. Wenn wir alle lesen und immer lesen und jeder lesen oder wie auch immer, dann müssen wir immer ein bisschen vorsichtig sein. Wie bei uns, wenn wir persönlich reden oder wenn wir austauschen. Wenn du das Wort immer benutzt, dann meinst du auch immer ohne Ausnahme, oder? Der parkt immer da vor meiner Tür. Meinst du das dann wirklich, dass der dann immer dort parkt? So, seit er das Auto hat. Nirgendwo anders, nur dort. Nein, natürlich nicht. Es ist kontextbezogen. Und es ist ja klar, dass auch hier nicht gemeint ist, dass wir von allen, von jedem Einzelnen auf dieser Welt abgrundtief gehasst werden, dass er uns am liebsten umbringen würde. Ist klar, dass das Jesus nicht meint, sonst würde ja auch da niemand sein, der sich bekehrt irgendwann mal vielleicht, oder? Oder jemand, der sie vielleicht freundlich aufnimmt hier. Wir haben ja gesehen, die Reaktionen fallen unterschiedlich aus. So, also alle bedeutet nicht jeder hier, bedeutet nicht jeder Einzelne hier. Das ist uns, denke ich, völlig klar. Aber was bedeutet es, wenn wir uns erinnern an Matthäus 24 nochmal in der Parallelstelle, die wir gerade gelesen haben, da heißt es von allen Nationen. Das heißt, wenn wir es runterbrechen wollen, von allen möglichen Leuten, durch die Bank, und das ist egal, welche Stellung die haben, ob es ein König ist oder ob es ein Bettler ist. Das ist egal, ob der schwarz ist, ob der weiß ist. Das ist egal, ob das ein Mann ist oder ob das eine Frau ist. Es werden alle möglichen Leute sein, ob sie religiös sind oder areligiös sind. Sie werden von allen möglichen Leuten, müssen wir damit rechnen, Hass, Widerstand, Feindschaft zu erleben. Darauf schwört Jesus uns sozusagen ein. Darauf bereitet er uns vor. Ich möchte euch erinnern an etwas, was wir vor langer Zeit betrachtet haben. Was hat uns der erste Petrusbrief, was war eine der Lektionen, die sich durch den Petrusbrief gezogen hat? Könnt ihr euch daran erinnern? Schon im ersten Vers, Petrus, Apostel, Ja, 1. Petrus 1,1. Vollständigkeit halber. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien und so weiter. Aber wie hat er sie angeredet? Den Fremdlingen, den Nichtbürgern, den Ausländern, hat er, sagt er, die nicht voll integriert sind in der Gesellschaft. Das sind wir, ihr Lieben. Wir machen uns oftmals Gedanken, wie kann man die ganzen Migranten und sonst jemand integrieren in der Gesellschaft. Ihr Lieben, wir sind die Migranten. Das ist die Wahrheit in einem geistlichen Sinne. Wir sind die, die nicht dazugehören. Und ihr Lieben, glaubt mir, ihr könnt euch bemühen, wie ihr wollt. Wir werden nie in diese Welt integriert werden können, wenn wir wirklich Christi Nachfolger sind. Wenn wir wirklich Christi Nachfolger sind. 1. Petrus 2, Vers 12, nee, Vers 11. Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet. Ich ermahne euch als Beisassen, als Fremdlinge, als die, die ihr Zelt hier aufgeschlagen haben. Zelt. Wie macht ihr das beim Zelten? Ihr geht auf den Campingplatz und sagt, so, jetzt bleibe ich hier bis zur Rente. Nee, oder? Das ist überschaubar. Das Zelt, das klappt man irgendwann wieder zusammen und geht. Das Gleiche ist mit uns. Schon über unsere Väter im Glauben heißt es, dass sie bekannten, dass sie Fremdlinge und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Über Abraham wird es gesagt. Das hatten wir uns genau angeschaut, das haben wir durchgeackert. Jetzt macht Jesus aber klar, es ist nicht nur, dass wir hier nicht zu Hause sind, sondern dass wir sogar mit Hass zu rechnen haben, dass wir mit Widerstand, mit Feindschaft zu rechnen haben. Ich finde, was gut ist, dass Jesus so ehrlich ist. Ganz ehrlich, würdet ihr das euren Anhängern, euren Fans sagen, wenn ihr so ein populärer Prediger oder was auch immer wärt, würdet ihr das euren Leuten sagen, wisst ihr was, da kommen richtig dicke Hämmer auf euch zu. Das wird richtig schwer werden. Und wisst ihr was, der Punkt ist ja auch hier, Jesus sagt nicht, dass das unfallmäßig passieren wird, so ist halt nicht zu vermeiden, ist ein bisschen blöd, seid ihr einfach die Falschen, die dann manchmal unter die Räder kommen. Nein, nein, er macht auch ganz klar, was der Grund ist. Schaut mal, er sagt, ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen, wegen mir. Und er sagt, wenn der Name Jesus nicht im Spiel wäre, wenn es nicht um Christus gehen würde, dann könnte man wieder beste Freunde sein. Dann wäre alles in Ordnung. Aber Jesus sagt, wegen mir werdet ihr gehasst. Wegen eurer Verbindung zu mir. Nicht diese persönliche Ebene, nicht irgendwelche kulturellen Sachen, nicht irgendwelche Feindschaften, wie wir sie als Menschen so oft erfinden. Dummerweise. Sondern es ist wegen mir, sagt Jesus, wegen mir werden sie euch das machen. Das ist ehrlich, oder? Ich finde das herrlich, dass Jesus nicht ein Teppichverkäufer ist, dass Jesus nicht irgendein ein Vertreter ist, der dir irgendwas andreht, sondern dass er sagt, pass mal auf, wenn du dich mit mir sehen lässt, wenn du mit mir gehst, dann wirst du wegen mir richtig Probleme kriegen. Das ist ehrlich. Das ist ehrlich. Aber es ist auch eine der größten Versuchungen, weil wir wissen, was ist die größte Versuchung, wenn du, oder als als Kind, ihr könnt euch vielleicht wieder zurückversetzen in die Zeit, wo ihr Kinder wart. Wenn es in der Klasse einen gibt, der richtig unbeliebt ist, werdet ihr euch als erstes mit dem befreunden? Meistens nicht, oder? Eigentlich, selbst wenn ihr vielleicht gar nichts gegen diese Person an sich habt, Was passiert, wenn ihr euch die ganze Zeit mit dem sehen lasst? Was passiert, wenn ihr mit dem Freundschaft schließt? Das wird einen Effekt haben auf euch. Auf einmal werden die anderen Leute sagen, werden die anderen sagen, ah, mit dem wollen wir, steckst du mit dem unter einer Decke? Dann wollen wir mit dir auch nichts mehr zu tun haben. Man schottet sich automatisch von dem ab, was einem Unbequemes bereitet, was einem den Spott, was Verachtung, was Widerstand, Feindschaft auslöst. Das, von solchen Beziehungen trennt man sich so gefühlsmäßig, versteht ihr? Das ist so ein Automatismus fast in uns drin, sagt, nee, weg damit, das bringt Unbequemes. Und das hier ist eine der größten Versuchungen für Christen. Seht ihr? Das ist eine der größten Versuchungen. Deswegen sind diese Verfolgungen, sind all diese Probleme, die sind immer mit einer geistlichen Versuchung verbunden. Wir haben es letztes Mal schon gesehen. Ich habe euch gezeigt, wie Jesus den Finger drauflegt und sagt, seid nicht nur weise wie die Schlangen, sondern seid auch einfältig, seid rein, seid unverfälscht wie die Tauben. Da ist eine Versuchung ständig da, sich rauszuziehen, sich zu entfernen aus dieser unangenehmen Situation. Es ist eine der größten Versuchungen. Und deswegen, weil hier so eine starke Versuchung ins Spiel kommt, deswegen sagt Jesus das Folgende. Vers 23b, zweiter Teil. Vers 22b natürlich. Wer aber ausharrt bis ans Ende, wird gerettet werden. So, jetzt erstmal von den Begriffen her müssen wir hier ein bisschen sortieren. Ausharren, was ist das für ein Wort? Hat mit den Haaren wenig zu tun. Gut, wenn man ganz lange ausharrt, werden die auch irgendwann weniger, aber damit hat es weniger zu tun. Ausharren, das heißt in diesem Zusammenhang aushalten. Ertragen. Dranbleiben. Treu bleiben. Nicht aufgeben. Das heißt ausharren. Durchhalten. Bis an welches Ende? Was für ein Ende ist hier gemeint? Bis wann muss man denn ausharren? Um was geht es hier? Ausharren. Bis ans Ende. Nun, dieses Ende, das bezieht sich auf diese Situation der Versuchung. Ja? Bis diese Versuchung vorbei ist. Das heißt, es kann entweder sein, dass sich die äußeren Umstände verändern, wenn diese Verfolgung erleichtert wird, wenn man in eine Umgebung, in eine Situation kommt, wo diese Verfolgung nicht mehr so präsent ist oder vielleicht ganz sogar aufgehört hat. Das kann das Ende dieser Versuchung sein, das Ende, bis zu dem man ausharren muss. Es kann aber auch das eigene Lebensende sein, die erst diese Situation beendet. Oder aber die Wiederkunft des Herrn. So, es kann sehr, sehr unterschiedliches sein, aber bis zum Schluss, können wir sagen, bis ans Ende, bis nicht mehr auszuharren gibt. Und am meisten aber interessiert uns natürlich, was bedeutet denn das, der wird gerettet werden. Was meint denn das? Wer ausharrt bis ans Ende, wird gerettet werden. Um was für eine Rettung geht es hier? Ich denke, relativ wenig Sinn macht es jetzt hier hinzugehen und zu sagen, diese Rettung, die bezieht sich auf das Entkommen von dieser schwierigen Situation. Weil es ist ja wohl klar, dass derjenige, der diese Situation überstanden hat, dass der dann gerettet ist. Das muss man ja nicht extra dazu sagen, oder? Wenn du durchhältst, dann hast du es geschafft. Das war mir auch klar. Was bedeutet, was meint denn das Retten hier? Was für eine Rettung geht es denn? Ich denke, dass es hier, ich sage es schon voraus, und dann versuche ich zu zeigen, was es genauer meint. Ich denke, dass es tatsächlich um ewige Rettung hier geht. Der wird, was Jesus sagt, wer ausharrt bis ans Ende, der wird ins Reich der Himmel eingehen. Der wird das Ziel erreichen. So, aber da stellt sich für uns natürlich sofort die Frage, ne? Ist unsere Rettung etwas, was in unserer Vergangenheit liegt, sofern wir Christen sind? Oder ist unsere Rettung etwas Zukünftiges, was noch vor uns liegt? Was ist die richtige Antwort? Ja, ist die richtige Antwort. Beides. Beides ist wahr. Und es liegt widersprüchlich. So, es ist aber so. Welche Stellen würden euch einfallen, wenn du belegen müsstest, dass die Rettung schon geschehen ist? Es gibt eine ganze Reihe von Stellen, die man da aufschlagen kann. Als ein Beispiel Kolosser 1. Kolosser 1. Ah, sehr gut. Kolosser 1, Chris hat uns schon mit hineingenommen, oder? Nicht gestern, nicht vorgestern, aber so lange ist auch noch nicht her. Kolosser 1. Ab Vers 12 steigen wir ein, sonst ist es wieder zu viel, was wir da aufsammeln unterwegs. Dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat, zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt, verpflanzt in das Reich seines Sohnes, des Sohnes seiner Liebe. Wir sind verpflanzt worden, das ist Vergangenheit, oder? Es ist ganz wichtig, dass wir jetzt die Zeiten auseinanderhalten. Vergangenheit, Zukunft, okay, ich mache es jetzt mal nicht zu kompliziert mit Präteritum und Futur und allem Möglichen. Ja, Vergangenheit, Zukunft, das reicht uns, oder? Es ist bereits geschehen. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis. Johannes 5. In ganz ähnlichen Worten wird es dort beschrieben. Finde ich fast noch eindrücklicher sogar. Schaut mal, Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Der wird ewiges Leben bekommen? Nein. Er hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist, jetzt wieder Vergangenheit, er ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Es ist wie ein Raum den anderen wechseln. Ja? Es ist bereits geschehen, sagt Jesus. Er ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Ihr könnt andere Stellen lesen. 1. Johannes 5, Vers 11 und weiter. Und da findet ihr eine ganze Reihe weiterer Stellen, die davon reden. Wir sind errettet worden. Wir sind erneuert worden. Wir haben bereits das ewige Leben. Es ist eigentlich alles schon getan, vollbracht. Und es ist wichtig, dass wir diese Wahrheit verstehen, ihr Lieben, weil sonst werden wir permanent versuchen, aus Werken gerecht zu werden. Sonst werden wir permanent versuchen, etwas zu unserer Erlösung zu ergänzen, etwas hinzuzufügen und unsere Erlösung zu vervollkommnen. Das können wir nicht. Das können wir nicht. Und doch, bei all dem, dass wir diese Wahrheit begreifen müssen, überhaupt Christen zu werden, sehen wir, dass die Schrift von unserer Rettung als etwas in der Zukunft spricht, als etwas Zukünftiges. 1. Petrus 1, Vers 9, als ein Beispiel. Es gibt noch mehr. Und so erlangt ihr, heißt es hier, und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Na, interessant, ne? Er sagt, hier geht es auch ums Ausharren, hier geht es ums Glauben, um sich freuen über Christus, um den Wandel eines Christen. Und dann sagt er, und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Also als etwas, er sagt ja nicht, sie müssen erstmal zum Glauben kommen hier. Es geht hier um das finale Ziel ihres Glaubens, wenn diese Rettung vollendet wird. Noch eindrücklicher finde ich es fast, 1. Timotheus 4. Vers 16. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Dingen. Paulus sagt, pass auf, dass die Lehre, das sind diese Dinge, die ich dir beigebracht habe, pass darauf auf. Sei aufmerksam. Warum? Denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die dich hören. Krass, oder? Das ist so eine richtig heftige Ausdrucksform eigentlich. Du wirst dich selbst retten. Also das, ich meine, es ist uns klar, dass Paulus nicht meint, du wirst dich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Natürlich meint Paulus das nicht. Aber du wirst ans Ziel kommen. Du wirst das Ziel deiner Rettung erreichen, wenn du auf diese Dinge achtest. Wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die dich hören. In einem gewissen Sinne liegt das als Ziel vor uns. Und haben wir ein gestecktes Ziel? Wisst ihr, es gibt immer diese zwei Extreme, die da sind. Das eine Extrem ist, dass man nie zur Ruhe gekommen ist von seinem eigenen Schaffen, von seinem eigenen Arbeiten, von seinem eigenen Bemühen, dass man nie verstanden hat, Christus hat 100% alles erfüllt, alles gemacht. Und man versucht irgendwie Gott zu besänftigen und Gott irgendwie etwas hinzuzufügen dazu. Und du wirst nie ruhig sein, du wirst nie zum Frieden kommen. Das ist ein riesiges Problem. Und dann gibt es aber ein anderes Problem, dass man sagt, es ist alles gemacht, ich lege mich jetzt aufs Sofa und warte, bis der Herr kommt. Das ist auch nicht richtig, ihr Lieben. Wir haben ein gestecktes Ziel, wir haben einen Punkt, auf den wir hinzulaufen. Und das gilt zu erreichen. Dann ist die Ruhe final. Dann ist wirklich jeder Kampf. In einem Lied heißt, dann ist das Leiden und der Kampf vorbei. Und leider haben wir immer diese Tendenz, auf einer Seite vom Pferd zu fallen. Deswegen brauchen wir das immer wieder, dass die Schrift uns von dieser Seite redet und von dieser Seite. Und dann gehen wir einen gesunden, einen guten Weg. Und gerade weil wir ein Ziel vor Augen haben, deswegen sagt uns die Schrift immer wieder, dass Ausharren nötig ist. Das will ich euch an einigen Stellen zeigen. Schau mal, Römer 11 ist so eine Stelle. Römer 11, Vers 22. Sieh nun die Güte und die Strenge Gottes gegen die, welche gefallen sind, Strenge, gegen dich aber Güte Gottes. Wenn du an der Güte bleibst, sonst wirst auch du herausgeschnitten werden. Jesus sagt, ihr seid hier nicht hineingepflanzt worden und jetzt sagt ihr, und jetzt wir und sonst niemand und gar nichts. Hochmütig, in einer falschen Art und Weise. Er sagt nein, sondern wir müssen im Glauben bleiben. Wir müssen Fortschritte machen. Wir müssen nach vorne laufen. So wie Jesus an dieser Stelle sagt bei uns, wer ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Das ist ein Ziel, das es zu erreichen gibt. Wird Jesus es schaffen, seine Schäfchen alle dorthin zu führen? Ja, deswegen los. Deswegen los. Denn nur die, die an der Güte bleiben, heißt es hier, die erreichen dieses Ziel. Andere Stellen, Hebräer 3, Vers 6. Und hier müssen wir so vorsichtig sein, weil wir haben immer die Tendenz, von der Schrift etwas abzuschneiden, etwas wegzunehmen. Und das ist echt nicht leicht. Hebräer 3, Vers 5. Und Mose war zwar in seinem ganzen Hause als Diener treu zum Zeugnis von dem, was verkündigt werden sollte. Christus aber als Sohn über sein Haus. Sein Haus sind wir. Wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten, wenn wir diese Dinge festhalten, wenn wir daran klammern, zeigen wir damit, dass wir sein Haus sind. Das ist etwas Aktives, ihr Lieben. Das ist nicht einfach auf dem Sofa liegen und warten. 2. Timotheus 2, Vers 11. Das Wort ist gewiss, denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Wenn wir, jetzt achtet darauf, wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen. Wenn wir verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Genau auf die gleiche Art und Weise wird Jesus in unserem Abschnitt reden, ihr Lieben. Da kommen wir aber dazu, das werde ich jetzt nicht ausführlich aufgreifen. Aber in Matthäus 10, Vers 32 sagt Jesus, jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen, vor meinem Vater, der in den Himmel ist. Wer mich aber vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen, vor meinem Vater, der in den Himmel ist. Sehr herausfordernde Stellen für uns. Und da geht es darüber nachzudenken. Das müssen wir sauber durchgehen. Keine Frage. Aber die Schrift redet in deutlichen Worten und sagt, ausharren ist nötig. Dranbleiben ist nötig. Es ist kein Schnellzug, einfach reinsetzen und warten, bis man zum Ziel gekommen ist. Es ist Laufen, es ist Kämpfen, es ist Arbeiten, es ist all diese Dinge. Wichtig, ihr Lieben, das bedeutet nicht, dass wir unsere Rettung selbst wirken müssen, dass wir unsere Rettung selbst schaffen müssen. Es ist eine wichtige Reihenfolge. Zuerst müssen wir zur Ruhe kommen, zuerst müssen wir wissen, alles, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Alles wirkt der Herr, alles liegt bei ihm. Und dann müssen wir uns sagen lassen, und jetzt lauf. Und jetzt los, da vorne ist das Ziel. Und lass nicht los, bleib dran. Dann haben wir eine gesunde, eine gute Balance. Ganz wichtig für mich ist jetzt hier noch, dass wir Folgendes mitnehmen. Jesus möchte bei weitem nicht Angst machen, dass er, wir sind manchmal in der Gefahr, dass wir Dinge hineinlegen in den Text oder dass wir das mit einer anderen Brille lesen, als Jesus eigentlich geschrieben hat. Schaut mal, Jesus Ziel, seine Absicht war nicht zu sagen, wehe, du lässt los, dann wirst du verdammt sein in alle Ewigkeit. Kann man auch so ausdrücken. Und da, aber Jesus sagt es anders. Er sagt es, er steckt uns ein Ziel, er will uns ermutigen. Seht ihr das? Wir erleben Hass, Verfolgung und all diese Dinge. Jesus sagt aber diesen zweiten Teil von diesem Vers als eine Ermutigung. Wer ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Das ist ermutigend, das ist Ansporn. Das ist, ja, herrlich, dann lohnt es sich ja auszuharren. Dann ist es ja nicht umsonst. Es ist positiv ausgedrückt. Es ist nach vorne gerichtet. Es ist nicht angsteinjagend. Es ist nicht einengend. Es ist nicht, mach ja nur keinen Fehler. Nein. Es geht darum, es lohnt sich. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Es ist nicht umsonst. Das Problem ist, dass wir oftmals wirklich eine falsche Perspektive auf dieses Leben hier haben. Dieses, der wird gerettet werden. Das wiegt für uns zu leicht. Wir haben ganz oft irgendwie die Perspektive auf dieses Leben, dass wir uns am liebsten hier ein schönes Leben von Kindesbeinen bis in die Rente hinein wünschen. Ein geregeltes Leben, ein tolles Einkommen, ein eigenes Haus vielleicht, Familie, regelmäßig Urlaub, was auch immer wir uns unter einem tollen, einem guten Leben hier vorstellen, ihr Lieben. Das ist weit, das ist breit gefasst. Aber so eine Perspektive haben wir auf das Leben. Und dann, weil wir Christen sind, wollen wir gerne natürlich die Ewigkeit auch noch dabei haben, oder? Ihr Lieben, das ist nicht das Leben. Das ist nicht das Leben hier. Wisst ihr, wir müssen uns immer wieder von der Schrift sagen lassen, diese Welt, in der wir hier leben, die ist ein brennendes Schiff. Wie lange werden brennende Schiffe noch fahren? Sie sind im Untergang begriffen. Sie sind im Untergang begriffen. Pack die Sachen. Natürlich heißt es nicht, man darf keinen einzigen Plan mehr fassen, all diese Dinge, aber wir müssen in dem Hinterkopf behalten, ihr Lieben, es geht der Zerstörung entgegen. Wisst ihr, wir leben an einem ausbrechenden Vulkan. Wie ist es, wenn du an einem Vulkan lebst? Da passiert immer wieder was im Vulkan. Manchmal geht er ein bisschen stärker, manchmal geht er ein bisschen schwächer, aber irgendwann mal explodiert das Ding. Und was ist danach? Dann ist fertig. Dann ist vorbei. Dann ist vorbei. Ihr Lieben, diese Welt ist ein Vulkan. Jederzeit kann es vorbei sein. Könnt all die Dinge, sagt Petrus, werden in Feuer aufgehen. Verbrennen. Wird weg sein. Das fehlt uns, gell, die Perspektive. Dann macht es nämlich Sinn, dass er sagt, der wird gerettet werden. Wisst ihr, das Reich der Himmel wird verkündigt. Jesus sagt, seit dem Tag von Johannes der Täufer wird die Erfüllung des Reiches proklamiert. Wird gesagt, es ist da. Und seit diesen Tagen verwirklicht sich in dieser Welt eine große Rettung. Das Evangelium verbreitet sich überall. Und seit diesem Tag verbreiten sich große Gerichte über diese Erde. Und da sind diese riesigen, da gehören diese weltweiten riesigen Kriege mit dazu, die als ganz große Wehen da waren, aber da gehören auch kleine Wehen dazu, wie es Corona und andere Dinge waren. Und das sind alles Wehen. Aber ihr Lieben, lasst es uns bewusst sein, unser Ziel ist es nicht, bis zur Rente durchzuhalten. Unser Ziel ist es nicht, hier ein tolles Leben zu haben. Irgendwann, der Herr weiß wann, ist es zu Ende, ist es vorbei. Und es ist, wir müssen uns darauf einstellen, das ist, was Jesus hier tun will, dass diese Unruhen, die in der Welt passiert sind, dass sich da hinein die Prüfungen und die Leiden für die Jünger mit hineinmischen. Ja, das, in Matthäus 24 wird es noch anschaulicher. Jesus sagt, da werden Kriege, Hunger und all diese Dinge sein. Und in diesem allen werden sie euch in Bedrängnisse überliefern und so weiter. Die Frage ist natürlich für uns, warum? Warum? Warum macht das der Herr? Er könnte doch auch dafür sorgen, wie das Volk im Land Ägypten, oder? Alle Plagen, die da drauf getroffen, auf die anderen getroffen sind, haben das Volk Israel nicht getroffen. Warum sind wir hier mit betroffen? Warum, im Gegenteil, warum müssen wir sogar noch den Hass der ganzen Menschen ertragen? Warum müssen wir noch Verfolgungen ertragen? Warum müssen wir die ganzen Leiden noch erfahren? Warum? Gott lässt diese Prüfungen zu, damit sich unser Herz offenbart. Wisst ihr, wenn du so einen Unbeliebten in der Klasse hast und sagst, du weißt, ich weiß jetzt wirklich nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, ich sag's einfach und dann tue ich es vielleicht nachher wieder rufen, weil es so spontan kam. Dieser unbeliebte Freund, den du da hast, mal angenommen, er ist ein ziemlich reicher, ja, und du würdest gerne mit ihm irgendwann eine Partnerschaft eingehen. Du würdest gerne mit ihm eine gemeinsame Sache machen, auf ordentliche Weise. Wie wird sich zeigen, ob du es in der Beziehung zu ihm aufrichtig meinst? Wenn du dich nie mit ihm sehen lassen wirst? Wenn du alles immer nur geheim machst? Nein, dann, wenn du dich bereit bist, auf die Schwierigkeiten einzulassen, die das mit sich bringt. Wenn du bereit bist, dich mit ihm sehen zu lassen, dann wird klar werden, ob du es ernst meinst oder ob du einfach nur irgendwas aus ihm raussaugen willst. Ob du einfach nur irgendwas von ihm haben willst. Oder ob du sagst, nein, ich will wirklich diese Beziehung haben mit allen Konsequenzen. Wisst ihr, Jesus ein bisschen später, Matthäus 13, wird es uns klar machen. Dieses Gleichnis vom Acker. Gell, ihr kennt es. Matthäus 13, da legt das dann aus, ab Vers 18, und sagt, hört nun ihr das Gleichnis vom Seemann. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse, reißt es weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, bei dem an den Weg gesät ist, bei dem aber auf das Steinige gesät ist. Dieser ist es, der das Wort aufhört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. So eine tolle Gelegenheit, ewiges Leben, Versöhnung, was auch immer. Wunderbar, eine tolle Gelegenheit. Warum nicht etwas mitnehmen, einen Profit mitnehmen, den man haben kann, der einem zufällt? Dann aber, er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung, um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Seht ihr das? Warum lässt Jesus Prüfungen, Verfolgung, diese Dinge zu? Weil erst dort offenbar wird von diesem Steinigen, das am Anfang eigentlich ziemlich schön aussah, ob es dauerhaft ist oder ob es so etwas war, ich will irgendeinen Vorteil abziehen. Aber wenn es unbequem wird, erst da zeigt sich das. Ihr Lieben, lasst es uns aus diesem Text lernen, verstehen, mitnehmen, auch wenn es vielleicht wirklich unangenehm ist für uns. Da ist ein gewisser Preis, den jeder von uns zu zahlen hat. Ich weiß nicht, wie der für jeden Einzelnen von uns aussieht. Der mag ganz unterschiedlich ausfallen, aber das ist ein Preis um Jesu Willen, den jeder zahlen muss. Jeder kriegt so einen Kassenzettel. Das ist im Bild gesprochen, ihr wisst, was ich meine. Es wird uns etwas kosten. Wir sollten nicht versuchen, davon wegzulaufen und versuchen, mit Jesus zu verhandeln. Ach komm, streich mal das, erspar mir doch bitte das. Auf das habe ich auch keine Lust. Sondern es aus der Hand des Vaters anzunehmen, zu sagen, Herr, wenn wir später nochmal reingehen, Matthäus 24, sehen wir, er verkürzt sogar die Zeit der Bedrängnis um seiner Auserwählten willen. Er weiß, was er zumessen kann. Sollten wir das nicht aus seiner Hand annehmen und sagen, ja, von irgendwelchen Menschen, die es böse meinen, will ich es nicht annehmen, aber von dir nehme ich es an, weil ich dich lieb habe. Lass uns nicht versuchen, davor zu fliehen, in dem Sinne, dass wir dazu nicht bereit sind, uns zu Christus zu bekennen, zu ihm zu halten. Lasst uns nicht versuchen, alle Leiden zu vermeiden, um jeden Preis, will ich sagen. Weise sein, ja, wenn Gott uns eine Gelegenheit schenkt. Aber wenn es kein Entkommen gibt, müssen wir dazu bereit sein. Lasst es uns akzeptieren. Und dann will ich euch ermutigen, erstens lasst uns das annehmen, uns darauf einstellen, weil wir da nicht überrascht werden. Zweitens, lasst uns aushalten, durchstehen, dranbleiben. Denn wir haben eine herrliche Rettung, auf die wir hinzulaufen. Und Paulus, Römer 8, Vers 18, abschließend. Immer und immer wieder. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Lasst uns das festhalten. Ihr Lieben, ich möchte euch Mut machen. Lasst uns zum Herrn beten. Lasst uns beten.